ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Hallo aus Hamburg, aus der, wenn man so will, bundesweiten Hauptstadt des Radsports in dieser Woche. Wir sprechen über die Cyclassics, die am Sonntag hier stattfinden. Und das tun wir in einer Runde, die mir sehr bekannt vorkommt. Wie schön, euch zu sehen. Fabian Wegmann ist hier. Hallo Fabian.
Ja, moin Moritz.
Holger Gersker, unser Radioreporter.
Hallo Moritz.
Ich bin Moritz Kasserlet. Habt ihr euch gut erholt von der Tour, von den Strapazen? Wir sind das erste Mal in dieser Runde seit Frankreich wieder zusammen.
Ja, ich war noch gar nicht zu Hause. Ich bin direkt in Frankreich geblieben, habe da ein paar Tage Urlaub gemacht.
Und Urlaub verlängert sozusagen.
Urlaub verlängert, ja genau, war ja nichts die 4 Wochen da bei der Tour. Und ja, bin jetzt hier und fahre jetzt für 2 Tage nach Hause und komme dann wieder nach Hamburg.
Am Sonntag zum großen Rennen, Holger, dir geht's auch gut.
Ja, ja, ich habe ja im Gegensatz zu dir auch die Frauentour noch begleitet. Alle unsere Podcast-Stammhörer wissen das natürlich. Ich hatte noch nicht so richtig frei. Also das wird dann auch erst im Herbst, wie immer.
Und wir haben alle was gemeinsam. Wir werden alle am Sonntag bei den Cyclassics sein. Holger und ich sitzen am Ziel in der Mönckebergstraße. Das einzige große Rennen, was wirklich in der Innenstadt einer großen Metropole endet. Fabian hat eine Aufgabe und sitzt jetzt hier sozusagen an unserem kleinen Tisch auch nicht als ARD-Experte, sondern als sportlicher Leiter der Cyclassics in Hamburg. Eines der beiden großen Eintagesrennen, die wir in Deutschland haben, neben dem Radsportklassiker in Frankfurt, eben hier auch Hamburg. Was genau machst du eigentlich bei dem Rennen und vor dem Rennen und überhaupt?
Ja, wie der Name sagt, ich leite das Rennen. Ne? Ich mache die sportliche Leitung. Also ich bin für den Start vor allen Dingen zuständig, für die Strecke, für die Teams, Ansprechpartner. Mache die sportliche Leitersitzung im Vorfeld. Da geht es halt darum, den sportlichen Leitern die Strecke zu erklären, denen zu sagen, wo sind die Gefahrenstellen, wo sind die Schwierigkeiten, wie läuft das Rennen einfach technisch ab, wo dürfen sie verpflegen, wo dürfen sie nicht verpflegen. Genau, also das rein technische, wie es im Rennen abzulaufen hat. Und dann am Renntag bin ich natürlich morgens vor Ort, starte das neutral. Ein Rennen ist immer, Profirennen wird immer neutral gestartet. Dies Jahr in Buxtehude, freuen wir uns sehr drauf. Dann wird das neutral gestartet. Das heißt, ich fahre mit dem Auto vorher, gucke oben raus und dann fahren wir erstmal ganz gemächlich die ersten 5,7 Kilometer vorher. Dann rollen sich alle ein. Dann gucke ich, dass der ganze Tross sich in Bewegung setzt. Denn so ein Profirennen, das besteht ja nicht dann aus 170 Rennfahrern, sondern da fahren noch eine Menge Autos hinterher, die sportlichen Leiter, die Teamfahrzeuge, neutrale Materialfahrzeuge, Krankenwagen, und das muss ich ja alles erstmal in Gang setzen. Und dann habe ich einen Jean-Michel Monin, der sitzt hinten im Auto, mit dem bin ich dann in Kommunikation. Da sitzt ja auch der Chef der Jury drin, also von der UCI, vom Weltverband, wird auch jemand dann abgestellt, der die Entscheidung trifft, was Sportliche geht. Also es gibt ja mittlerweile auch gelbe Karten im Radsport. Das entscheiden die, was halt da was gemacht werden darf oder nicht. Für mich ist vor allen Dingen wichtig, dass ich dann die Geschicke im Rennen leite, also dass den Verkehr dort leite und dann irgendwann sage, erstmal sind alle am Start, läuft das Rennen, dann gebe ich bei Kilometer, diesmal ist es bei 5,7 Kilometer, nachdem wir aus Buxtehude raus sind, gebe ich den scharfen Start, dann schwenke ich die Fahne und dann läuft das erstmal. Und dann habe ich die Kommunikation nach vorne zur Polizei auch, gucke, ist die Straße frei, es kann ja durchaus mal ein Unfall passieren. Letztes Jahr hatten wir hier mal das Problem, dass die Strecke gesperrt war, weil noch bei den Jedermännern ein Unfall war und die Strecke nicht freigegeben war. Und das sind dann Dinge, da muss man dann natürlich ein bisschen rotieren. Wenn alles nach Plan läuft, habe ich relativ wenig zu tun im Rennen, dann ist das sehr entspannt. Wenn schönes Wetter ist und alles abgesperrt ist und keine Stürze sind, ist alles ganz entspannt. Aber es kann auch mal ganz schnell ganz anders werden, ganz hektisch werden. Und ja, dann muss ich den Überblick behalten über die verschiedenen Felder. Ich muss auch gucken, wenn eine Gruppe vorne rausgeht, dass dann auch, oder wenn es mehrere Gruppen gibt, dass jede Gruppe zum Beispiel ein Begleitmotorrad hat, auch ein Polizeimotorrad vorher hat. Also da ist dann wieder die Kommunikation nach vorne. Wir haben einen Sicherheitsbeauftragten, der nochmal vorher fährt, wo auch die Polizei mit drin sitzt, dem zu sagen, wir brauchen hier ein Grat zum Absperren oder dort noch, oder wenn die Felder wieder zusammenlaufen, dass der Verkehr, also diese ganzen Autos, die dazwischen sind, dass die sich wieder entweder nach vorne oder nach hinten fallen lassen. Und das ist im Grunde meine Aufgabe.
Also ich fasse zusammen, du hast eigentlich einen ganz schönen Tag, Sightseeing bei bestem Wetter durch Hamburg über abgesperrte Straßen und in Buxtehude beim Start ist noch Weinfest, also geht schlechter.
Ja, eigentlich muss man abends nochmal wieder zurückkommen, ja. Morgens ist es vielleicht noch ein bisschen früh.
Das Rennen startet in Niedersachsen, nicht in Hamburg. Zum ersten Mal ein Start außerhalb der Stadt seit 10 Jahren. Damals war der Start oben in Kiel. Weiß ich noch, sind die Fahrer von der Fähre runtergerollt. Das war so ein bisschen im Rahmen der Hamburger Olympia-Bewerbung um Schulterschluss Kiel-Hamburg. Hat ja alles nicht funktioniert, aber das war so der Gedanke dahinter. Jetzt geht es durch Niedersachsen über die berühmte Köhl-Brandbrücke, eines der Wahrzeichen Hamburgs. Sie ist zurück im Rennen. Und 5-mal über diesen berühmt-berüchtigten Vaseberg im Westen der Stadt in Blankenese. 700 Meter lang, glaube ich, 10% im Schnitt, in der Spitze noch sehr viel steiler. Also ich sage mal, normalerweise keine wahnsinnig große Herausforderung, aber in Summe dann vielleicht doch für die Sprinter. Warum 5-mal über den Vaseberg? Warum macht ihr dieses Rennen so schwer?
Ja, wir haben natürlich dadurch, dass wir den Start auch in Buxtehude haben, relativ nah auch. Wir gucken, dass wir dieses Jahr möglichst viel auf Hamburger Terrain auch fahren. Und dann brauchen wir natürlich Runden, um nicht die ganze Stadt lahmzulegen, fahren wir natürlich diese Runde. Und dann bietet sich das an, einfach auch mal nochmal mehr. Wir sind auch schon mal 4-mal drüber gefahren. Das ist jetzt, das letzte Jahr waren es 3-mal. Davor sind wir auch schon mal 4-mal gefahren und einfach auch ein bisschen einen anderen Renncharakter dadurch dann zu schaffen. Dass es vielleicht dann auch mal einer kleinen Gruppe gelingt, wie vor 3 Jahren war es, glaube ich, als Marco Haller gewonnen hat, dass sie mit einem knappen Vorsprung ins Ziel kommen. Wir wollen das natürlich auch spannend gestalten, auch fürs Fernsehen ist es auch interessant, dass es, wir fahren dann nach 90 Kilometern, glaube ich, oder nach 80 geht es erstmal über die Köhlbrandbrücke drüber. Damit animieren wir das Rennen im Grunde genommen schon. Und dann spätestens nach dem ersten Mal Vaseberg, erfahrungsgemäß sind Stadtkurse immer schnell, wird auch die Post abgehen. Und wir wollen schnelle Rennen haben und was wir natürlich auch haben, dann dadurch, dass wir diese Runden haben, haben wir auch nicht so viel Strecke, die dann gesperrt werden muss und auch nicht so viel Personal.
Holger, wie wird sich das Rennen verändern im Vergleich zu den Vorjahren? Dadurch, dass es jetzt 5-mal über den Vaseberg gibt, hast du das Gefühl, bei manchen Teams ist es angekommen, bei manchen nicht. Womit rechnest du?
Also Lidl Trek setzt auf Jonathan Milan und nicht auf Mats Pedersen. Das hat mich überrascht. Ich weiß nicht, ob es wirklich angekommen ist. Es wird einen Wettstreit geben zwischen den Mannschaften mit guten Sprintern und davon gibt es eine ganze Menge, weil die Sprinter, abgesehen von Tim Melier und von Matthew Brennan, der allerdings ein Teamkollege von Olaf Koy ist, der hier fährt als Vorjahrssieger, sind fast komplett versammelt. Philipsen natürlich fehlt dann auch noch, der noch angenockt ist nach seinem Sturz bei der Tour. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch Mannschaften wie UAE, die komplett auf was anderes setzen. Mit Isaac Del Toro, dem zweiten des Giro, mit Jan Christen, der für mich der Favorit ist für dieses Rennen, wenn es so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und die werden das Tempo sehr früh, auch dank Nils Polit, hochhalten. Und wenn es wirklich so kommt, dass man halt diesen Vaseberg schon mit Fullspeed fährt, nicht beim 4. und 5. Mal, sondern vielleicht auch schon beim 3. Mal, dann wird es für Jonathan Milan richtig schwer und auch für Olaf Koy. Und dann wird es dann auch eine so kleine Gruppe sein, dass unter Umständen, selbst wenn schnelle Leute dabei sind, die nicht mehr ausreichend Helfer haben, um Ausreißer zu jagen. Jan Christen hat einen super Job gerade gemacht und bei der Polen-Rundfahrt. Und so eine Attacke, ich kann mir auch vorstellen, dass, was wir lange nicht hatten, ich kann mich gar nicht erinnern, dass sogar einer alleine ankommt.
Das bietet die Strecke alles her. Fabian muss lachen. Ist das so nach eurem Gusto? Also genau das, diese Unberechenbarkeit auch herzustellen?
Ja, natürlich. Also klar, wenn einer alleine ankommt, ist es, glaube ich, also es gibt nichts Geileres, als alleine auf der Mönckebergstraße anzukommen. Genau, Jan Christen hast du gerade angesprochen. Der war auch in San Sebastian schon extrem stark, wahnsinniges Rennen gefahren. Werden wir einfach sehen, wie sich das gestaltet. Rein theoretisch könnten die auch einfach 5-mal über den Vaseberg fahren und dann mit 170 Mann hier sprinten. Also das machen schon die Fahrer. Es macht nicht der Berg an sich, du hast es ja vorhin angesprochen, ist insgesamt 700 Meter lang, 10% im Schnitt. Richtig steil sind aber im Grunde nur 300 Meter. Also mehr ist es in Anführungsstrichen hier nicht. Aber du kannst da schon deine 10 Sekunden rausfahren. Und wenn es dann hinterher und gerade im Vorfeld, die 10 Kilometer dorthin, die Abfahrt ist sehr schmal, auch unten am Elbeufer ist es sehr schmal, da passen nicht viele Leute hin. Also schwer wird es vor allen Dingen vor dem Vaseberg erstmal. Da wird es schnell und wenn ich da nicht in den ersten 30 bin, kann ich auch nicht vorne über den Vaseberg fahren. Also das ist so, das ist dieses Zweigeteilte. Also es ist nicht nur der Berg, sondern diese Anfahrt dahin auch. Ja, und dann werden wir sehen, wie das angenommen wird, wie die Teams dann wirklich agieren. Wenn es genug Teams gibt, die einen Sprint wollen, dann wird es einen Sprint geben. Und wenn es aber genug Teams gibt, die sagen, ich will dagegen anfahren. Also es wird nicht ein Fahrer beim ersten Mal Vaseberg wegfahren und alleine ankommen. Das wird nicht funktionieren, sondern es muss jedes Mal, wenn sie über den Vaseberg fahren, muss attackiert werden. Dann können sie schnell machen, dann können sie die Sprinter unter Druck setzen und auch die Teams dann. Weil ein Sprinter allein braucht hier immer sein Team. Also es war schon immer so, dass oft die Sprinter beim letzten Mal Vaseberg abgehängt wurden und erst dann auf den letzten 5-6 Kilometern erst 3 Kilometern wieder ins Feld reingefahren sind.
Und der Vaseberg, ich meine, wir reden jetzt über einen Berg, ne? Wir sind in Norddeutschland, Leute, stellt euch das jetzt nicht vor, als wären wir hier in den Alpen, aber also viel mehr hat Hamburg oder die Umgebung auch nicht zu bieten, aber immerhin den Vaseberg. Und das Besondere ist ja auch, also es geht erst malerisch am Elbufer entlang, dann links rein ins Landesinnere. Und dann gibt es eine 90-Grad-Kurve nach rechts, also du hast gar keinen Anlauf. Du müssen eigentlich alle abbremsen in dieser Kurve und fahren fast aus dem Stand an diesen Berg hoch. Das macht den auch so schwierig, ne?
Ja, genau, und auch die Abfahrt schon. Also die ist super schnell, sehr eng dann eine Linkskurve. Man also kommt auf dem Weg dahin. Also das ist dann so 1,5 Kilometer vorher. Und um die Kurve kann nur jeder einzeln fahren. Da kann man nicht zu zweit nebeneinander fahren. Das heißt, da sind 170 Rennfahrer, die hintereinander dort durchfahren. Und ja, so ein Fahrer, der braucht man mindestens 2,5 Meter mit Rad und dann vielleicht noch vorne 10 Zentimeter, hinten 10 Zentimeter. Da kann man sich ja ausrechnen, wie lang das Feld dann einfach ist. Und wenn ich an 170. Position da runterfahre, dann bin ich im Grunde genommen schon abgehängt.
Wir haben gelernt, die Fahrer machen das Rennen, die Teams machen das Rennen. Ich erinnere mich an Frankfurt, wo ihr den Charakter auch verändert habt. Es ist schwieriger geworden, es ist nicht mehr selbstverständlich, dass es einen Massensprint gibt. Und da habe ich so abgespeichert, da haben die Teams schon so 1-2 Jahre gebraucht, um das zu lernen. Ist es jetzt hier in Hamburg auch so? Also gehen die vielleicht noch von dem alten Schema aus? Oder warum sind ihr fast alle Top-Sprinter?
Das kann durchaus sein. Also in Frankfurt hat es ein Jahr gedauert. Also im ersten Jahr war es noch nicht so. Im zweiten Jahr haben sie schon andere Fahrer hingebracht. Andererseits, wenn ich so überlege, Marco Haller, der ja auch schon gewonnen hat, der kann auch über Berge fahren. Also der kommt auch, Caden Groves ist so jemand, hatte ich auch in der Pressekonferenz gesagt, der ist bei der vorletzten Etappe bei der Tour de France, ist alleine angekommen, ist ein absoluter Top-Sprinter. Also ist auch jemand, der das kann. Es gibt ja auch einen Gemay, dem traue ich das durchaus zu, wenn er will und wenn er sich durchsetzt, dass er über den Vaseberg kommt. Also gar keine Frage. Deswegen wird es immer ein Misch geben aus Sprintern und es gibt ja auch nicht nur diesen einen reinen Sprinter. Also Milan ist schon ein sehr guter Sprinter, der jetzt bei den Eintagesrennen oder bei den Klassikern noch nicht so auftrumpfen konnte, aber von vielen anderen, die haben das einfach drauf.
Holger, wir sind in Hamburg, das ist sozusagen deine Wahlheimat, du bist beim NDR genau wie ich, also wenn man so will, ist es dein Heimrennen. Was macht die Cyclassics für dich aus?
Das ist sicherlich auch die Verbindung mit dem Jedermannrennen. Das, was der Veranstalter auch immer gern sagt, dass es im Prinzip das erste ganz große innerstädtische Rennen war, wo sich Jedermannrennen und das Profirennen sozusagen die Strecke teilen und am selben Tag auch ausgetragen werden, das auch schon seit den 90ern. Das ist, glaube ich, das Einmalige, das ist das Alleinstellungsmerkmal. Das andere war über die Jahre natürlich, dass es eine der vielen inoffiziellen Weltmeisterschaften der Sprinter ist, gehört natürlich dann die letzte Tour-Etappe auch immer dazu oder gehörte immer dazu und der Scheldepreis im Frühjahr. Aber da bin ich jetzt nicht so sicher, ob das noch so ist. Und dazu kommt natürlich diese Innenstadt-Flair. Also wie oft enden auch ganz große Klassiker wie die Flandern-Rundfahrt irgendwo auf einem Feld. Und hier ist man halt wirklich, wirklich mittendrin in der Stadt. Das, was dieses Rennen als begründet hat, war natürlich der Boom um Jan Ullrich. Deswegen gibt es dieses Rennen. Es gehörte ja historisch gewachsen zu dem, was wir in den 90ern und dann am Beginn der Nullerjahre hatten, 10 Weltcuprennen. Die 10 größten Eintagesrennen bildeten den Weltcup. Da war Hamburg dabei als damals einziges deutsches Rennen. Es ist nicht kaputt gemacht worden, erstaunlicherweise. Es hing, glaube ich, einige Mal am seidenen Faden. Es ist auch eines der ganz wenigen Rennen, die gleich zweimal durch Corona ausgefallen sind und nicht irgendwann im Herbst nachgeholt wurden. Es gab ganz, ganz viele wechselnde Sponsoren, Besitzer, jetzt liegt es ja in den Händen der ASO, also die auch die Tour de France organisiert. Es war nicht immer ein purer Publikumserfolg. Es ist natürlich, Hamburg ist eine schwierige Stadt, auch verkehrstechnisch schwierig, die Stadt abzusperren, für, auch wenn es nur ein Sonntag ist, ist immer ein Politikum. Aber dass man das hier zumindest durchgesetzt hat, das zu überleben, was jetzt nicht so die Wurzeln hat, wie beispielsweise das Rennen in Frankfurt am 1. Mai, das ist immer schon ein Erfolg. Und trotzdem glaube ich, dass die Geschichte dieses Rennens irgendwie auch einen neuen Spin braucht, um ein dauerhaftes Überleben zu gewährleisten. Da bin ich mal sehr gespannt, was jetzt der neue sportliche Charakter damit macht.
Ja. Hamburg ist eine Sportstadt, muss man sagen. Es gibt hier den Marathon, es gibt den Ironman, jetzt neulich den Triathlon. Also sag mal, der Hamburger an sich ist schon gewohnt, dass die Straße vor der Haustür vielleicht mal ein, zwei Stunden zu ist, an manchen Sonntagen im Jahr. Aber es wird auf jeden Fall ein großartiges Rennen. Wir freuen uns sehr darauf, live zu sehen, ab 15.15 Uhr im NDR-Fernsehen, auf sportschau.de natürlich auch. Also heutzutage kann man uns ja auch überall empfangen. NDR.de, sportschau.de und NDR-Fernsehen mit Rick Zabel als Experten. Holger sitzt ein paar Meter neben uns oder fast in derselben Kabine, macht das Ganze fürs Radio, wie bei der Tour de France. Und dann freuen wir uns auf ein großartiges Rennen. Also wir haben ja schon zusammengefasst, alles ist möglich. Es kann ein Ausreißer erfolgreich sein, Klassikerfahrer, die hier gewinnen. Oder es kommt eben doch wieder zum Massensprint in der Mönckebergstraße. Das ist die Haupteinkaufsstraße in Hamburg, also zentraler geht's gar nicht. Fabian begleitet das aus dem Auto, haben wir auch gelernt. Holger und ich sitzen am Zielstrich, mehr oder weniger. Und danach würde ich sagen, treffen wir uns einfach wieder und sprechen über das, was war und vor allem das, was kommt. Weil nächste Woche ist die Deutschlandtour. Und die wird auch großartig. Kriegt ihr auch live bei uns. Also, liebe Grüße aus Hamburg. Viel Spaß, wenn ihr dabei seid am Sonntag in Hamburg. Als jeder Mann, als jeder Frau an der Strecke oder vor den Fernseh- und Radiogeräten oder hinterher im Podcast. Wir freuen uns über alle und senden sonnige Grüße aus dem Norden. Schönes Wetter im Norden, Fabian, kannst du bestätigen, haben wir eigentlich immer.
Immer. Mega geil.
Also, tschüss.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.